Der Predigtreihe über die Person Gottes, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, geht es um das Wesen des Heiligen Geistes. Wir wissen, dass er da ist. Genauso wie Jesus Christus da war auf der Erde, genauso ist der Heilige Geist da auf der Erde. Der Herr sagte, ich bitte den Vater, dass er den Ermutiger, den Tröster, den Erinnerer, den Begleiter, den Beistand auf die Erde sende. Insofern hat Weihnachten und Pfingsten unbedingt was miteinander zu tun. An Weihnachten feiern wir, dass Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, geboren von einer Jungfrau, gegeben unter das Gesetz, aufgewachsen in kärglichen Verhältnissen, der Erlöser. An Pfingsten feiern wir, dass Gott seinen Geist auf die Erde gesandt hat und er ist nun da als göttliche Person, die gegenwärtig auf der Erde ist. Aber er ist nicht so richtig fassbar, nicht anfassbar. Und vermutlich hat niemand von uns dem Heiligen Geist schon mal die Hand gegeben. Und das ist vielleicht auch etwas, was sich als Wunsch damit verbindet, wenn wir sagen, würde eigentlich gerne so in der Zeit von Jesus gelebt haben. Ich weiß nicht, ob euch schon mal so ein Wunsch gekommen ist. Ich habe schon öfters daran gedacht, wie wäre das wohl, einer von den 12 Jüngern gewesen zu sein, von Ort zu ziehen, abends nicht zu wissen, wo man sein Haupt hinlegt, keine 2 Mäntel oder weitere Sicherheiten dabei, Jesus selbst zuhören und dann von ihm den Einsatzplan zu erhalten, wo man jeweils zu zweit das weitersagen soll, was man von ihm gehört hat, ihn Wunder tun sehen, mit ihm zusammen zu essen, zu singen, bei Diskussionen dabei zu sein, von ihm das Brot in die Hand zu bekommen und dafür zu sorgen, dass es geordnet durch die Reihen geht und jeder ein Stück davon abbekommt und hinterher die Krumen aufsammeln. Einfach Jesus bei sich zu haben und bei Jesus zu sein. Ihn zu sehen, ihn zu erleben, ihn zu hören, ihn zu berühren. Ihm die Hand zu geben und ihn staunend anzuschauen und ihm quasi an den Lippen zu kleben und seine Worte aufzusaugen, einfach hautnah bei ihm zu sein. Wer von uns würde sich das nicht wünschen, da mit dabei gewesen zu sein, als Jesus auf der Erde war? Johannes, der Jünger und Apostel, schreibt, genau das haben wir erlebt. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und nun geht Jesus zum Vater und sendet den Heiligen Geist, den wir nicht sehen können und den wir nicht berühren können und bei dem es schwer ist, mit den Augen an seinen Lippen zu hängen. Und er sagt, der Heilige Geist macht das Gleiche, was ich gemacht habe. mein Auftrag auf der Erde ist erfüllt. Ich habe das Erlösungswerk vollbracht. Und der Heilige Geist macht jetzt weiter. Er setzt meine Gegenwart in euch fort. Er setzt meine Gegenwart in euch fort. Und durch sein Wirken auf der Erde wird meine Gemeinde gebaut. Der Heilige Geist ist insofern nicht nur irgendeine wirkende Kraft, die wir nicht so richtig fassen können, sondern er ist eine Person, die göttliche Person, die gegenwärtig das Werk Gottes auf der Erde zur Ausführung bringt. Interessanterweise gibt es ein ganzes Buch in der Bibel, das nach dem Heiligen Geist benannt ist. Wusstet ihr, dass es im Neuen Testament ein Buch gibt, das nach dem Heiligen Geist genannt ist? Das Buch der Apostelgeschichte. Bei uns steht Apostelgeschichte drüber. Aber im griechischen Grundtext heißt das Wort Praxeis. Und Praxeis bedeutet Taten. Taten des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist befähigte an Pfingsten zu vollmächtigem Reden. Das war eine Tat des Heiligen Geistes, die in Kapitel 2 niedergeschrieben ist. Er erfüllte alle, die zum Gebet zusammen waren. Er macht deutlich, dass er sich nicht beschummeln oder belügen lässt in Kapitel 5. Er bereitet den Petrus vor auf den Besuch der Diener von Cornelius. Er spricht zu einer ganzen Gemeinde, sendet mir aus, Paulus und Barnabas, zu dem Werk, das ich für sie vorbereitet habe. Er ist die göttliche Person, die das Werk Gottes auf Erden in dieser Zeit fortsetzt, und er ist genauso wie Jesus. Der Heilige Geist ist genauso wie Jesus. Ein Gott voller Liebe. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Er ist so freundlich wie Jesus. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Freude, Freundlichkeit. Das verkörpert er. Er richtet Jesus in unseren Herzen auf. Er ist genauso wie Jesus. Wir können ihn nur nicht sehen. Aber haben ihn viel näher bei uns. Denn Jesus war der Immanuel, der Gott mit uns. Aber der Heilige Geist ist der Gott in uns. Und in Galater 4, Vers 6 lesen wir, weil wir Söhne Gottes sind, hat er den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gegeben. Und all das, was ich gerade geschildert habe, über wie schön wäre es, mit Jesus zusammen unterwegs zu sein, kriegt jetzt eine ganz andere Dimension. Wie schön ist es, mit dem Heiligen Geist zusammen unterwegs zu sein, der Jesus in uns ist. Wir können und sollen ihn kennenlernen. Wir sollen mit ihm zusammenwirken. Wir sollen uns von ihm verändern lassen, von ihm beschenken lassen und tun, was er uns sagt. Und nun habt ihr ja bereits über sein Wesen gesprochen in den vergangenen Sonntagen, dass er die Gewissheit bewirkt, dass wir wirklich von Gott angenommen sind. Weißt du, dass du von Gott angenommen bist? Weißt du, dass er dich lieb hat? Der neben dir sitzt, den hat er auch lieb. Aber dich hat er lieb. Weißt du, dass du angenommen bist, dass du ein Kind Gottes bist? Das sind alles Dinge, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Denn der Geist Gottes bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und ihr habt darüber gesprochen, dass er Veränderungen bewirkt. In unserer Gemeinde erzählen wir gerne auch unsere Geschichten mit Jesus. Und eine Geschichte mit Jesus von einem Bruder, der erzählte bei seiner Taufe, dass er vorher ein schrecklicher Autofahrer war. Die Leute vor ihm fuhren ihm immer viel zu langsam und zu blöd und er saß da hinterm Steuer und war die ganze Zeit nur am Motzen und am Schimpfen, dass der nicht so und wieso das und das. Den Leuten die übelsten Sachen an seine eigene Windschutzscheibe geknallt. Und er sagt, seitdem ich Jesus kenne, brauche ich das nicht mehr. Ich sehe die Leute in einem anderen Licht, die fahren vielleicht immer noch genauso, aber ich habe mich verändert. Oder ein anderer Bruder in unserer Gemeinde, Alkoholiker, er sagte, als ich Jesus noch nicht kannte, habe ich gelogen wie gedruckt. Ich habe die tollsten Geschichten erzählt. Ich war überhaupt der Beste, den es in Leipzig gab, wenn man meine Geschichten hörte. Und seitdem ich Jesus kenne, muss ich nicht mehr lügen. Ich kann zu dem stehen, was ich in meiner Biografie habe. Ich darf wahr werden und kann davon erzählen, was ich eigentlich für ein Typ war und was Jesus an mir bewirkt. Ihr habt darüber gesprochen, dass er Begabungen schenkt, musikalische Begabungen, Redebegabungen, Begabungen für praktische Dienste, für Leitungsdienste, für seelsorgerliche Dienste. Vielfältig und reichhaltig schenkt Gott in die Gemeinde hinein unterschiedliche Personen mit verschiedenartigen Gaben. Das ist wunderbar. Und sollte uns auch Anlass geben, zu danken und zu sagen, danke Herr für die Gabe, die du in den anderen hineingelegt hast. Und so könnte man eigentlich die ganze Gemeinde durchbeten und durchdanken. Danke Herr für die Begabung, die du in ihn hineingelegt hast und die du in sie hineingelegt hast und in dich und dich und dich. Fang an, Gott zu danken für die Begabung, die er in andere hineingelegt hat, mit denen du zusammen in der Gemeinde sein darfst. Und heute geht es um das Thema, der Heilige Geist führt. Die göttliche Person, die das Werk Gottes auf der Erde gegenwärtig fortsetzt, führt. Nur wenige Christen haben wahrscheinlich Schwierigkeiten, an die persönliche Führung durch Gottes Geist zu glauben. Es geht nicht um die Frage, dass er uns führt, sondern die Frage, wie tut er es? Wie führt Gottes Geist die Christen? Wie hast du persönlich schon seine Führung erlebt? In welcher Situation? Vielleicht beruflichen Situation oder familiären Situation oder in einer bestimmten Fragestellung? In welcher Weise geschah das? Und wodurch wurde dir klar, dass es Gottes Geist war, der hier führte und du dich nicht selbst geführt hast? 4 Dinge möchte ich heute Morgen zu diesem Thema sagen. Und das Erste, worüber ich sprechen möchte, sind die Voraussetzungen dafür, dass jemand vom Heiligen Geist geführt wird. Was sind die Voraussetzungen, dass jemand vom Heiligen Geist geführt wird. Die erste Voraussetzung ist, dass wir überhaupt den Heiligen Geist haben. Dass wir uns Gott zugewandt haben. Dass wir umgekehrt sind zu Gott. Dass wir eine Wiedergeburt erlebt haben. Wer keine Wiedergeburt erlebt hat, kann auch nicht vom Heiligen Geist geführt werden. Der Heilige Geist hält Einzug in unser Leben zu dem Zeitpunkt, wo wir unser Leben für Jesus Christus öffnen und sagen, Herr, ich öffne dir mein Leben, bitte vergib du mir meine Schuld, komm in mein Leben hinein und verändere es von innen her. Solch ein Gebet erhört Gott immer. Und in dem Moment kommt Jesus Christus in unser Leben hinein durch den Heiligen Geist und hält Wohnung in unserem Leben. Hat der Heilige Geist Einzug gehalten in deinem Leben? Weißt du das genau? Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 7, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Die irdenen Gefäße, die sehe ich hier alle. Schöne irdene Gefäße. Aber mit einem Schatz darin. Und die Frage ist, sehen wir diesen Schatz im anderen? Und was bedeutet es, dass du ein irdenes Gefäß bist, aber mit einem Schatz darin? Wohnung des Heiligen Geistes. Die zweite Voraussetzung, dass wir vom Heiligen Geist geführt sind, ist, dass unser Leben von ihm erfüllt ist. In Epheser 5, Vers 18 lesen wir, lasst euch immer wieder neu von Gottes Geist erfüllen. Zum Beispiel hier im Gottesdienst, zum Beispiel heute Morgen, jetzt in diesem Augenblick, wo du zuhörst. Ich hörte von einer Versammlung, wo ein Mann enthusiastisch die Arme hochhob und betete, Herr, erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Und seine Frau betete, Herr, tu's nicht, er ist leck. Und das ist unsere Situation. Wir sind leck. Wir brauchen es immer wieder neu. Und deswegen schreibt Paulus das auch, lasst euch immer wieder neu, täglich neu erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und das geht auch dadurch, dass wir das geistliche Atmen praktizieren. Wisst ihr, was geistliches Atmen ist? Wenn wir atmen, und das tun wir ja bewusst oder unbewusst, dann hauchen wir die verbrauchte Luft aus und nehmen neue Luft in uns auf. Und genauso müssen wir es immer wieder praktizieren, immer wieder neu, dass wir die Sünde ablegen, dass wir sie bewusst bekennen, zum Kreuz bringen und dass wir erneut Freude, Dankbarkeit, Vergebung, innere Erneuerung aufnehmen. Das wöchentliche Abendmahl ist zum Beispiel eine Gelegenheit dazu, zum Kreuz zu kommen, zu sagen, Herr, ich habe es verschuldet. Ich bin nicht so, wie ich vor Gott bestehen kann. Wegen mir musstest du am Kreuz sterben. Herr, ich bekenne dir jetzt meine Sünde. Und auch wenn man schon viele Jahre im Glauben steht und es vielleicht verlernt hat, ist es doch gut, auch wegen unserer Schuld einmal vor dem Herrn auf die Knie zu gehen und zu sagen, Herr, vergib mir meine Schuld. Und uns dann wieder neu füllen zu lassen von Gottes Geist. Dankbar zu werden für sein Heil. Dankbar zu werden für seine Vergebung. Das geistliche Atmen praktizieren, vom Heiligen Geist uns immer wieder neu erfüllen lassen. Und die dritte Voraussetzung ist die Bereitschaft zum Gehorsam. Ohne Bereitschaft zum Gehorsam kann der Heilige Geist dir viel sagen. Das ist wie bei einem Fahrlehrer, der neben dir sitzt und du bist also da in der Übungsstunde und der Fahrlehrer sagt, da vorne rechts abbiegen. Und was machst du? Du fährst geradeaus. Und es wird nicht lange dauern, da wird er sagen, ich hatte gesagt, rechts abbiegen. Und jetzt halten Sie bitte mal hier an, ziemlich dicht neben dem parkenden Auto dort. Und jetzt parken Sie bitte einmal rückwärts in diese Parklücke hier ein. Und was machst du? Du setzt den linken Blinker, fährst vorwärts los und biegst an der nächsten Kreuzung links ab. Der Lehrer wird sagen, so wird das nichts mit uns. Wenn Sie nicht tun, was ich Ihnen sage, dann können wir das Üben auch gleich bleiben lassen. Sie müssen auf mich hören und das dann auch tun. Logisch. Und so müssen wir auf das Reden des Heiligen Geistes zu uns hören, in der Bereitschaft, das dann auch zu tun. Manche sagen vielleicht, ja, ich würde schon gerne das tun, was Gott mir durch seinen Geist sagt, aber ich höre sein Reden nicht. Ich höre den Reporter, der dort in der 43. Minute nochmal alles bündelt, was jetzt in der ersten Halbzeit passiert ist. Und ich höre die Moderatoren im Radio, die mir irgendwelche Sülze an den Kopf labern. Und ich höre das und ich höre das und ich höre das. Aber das Reden des Geistes Gottes eigentlich nicht. Wie erfahre ich die Führung Gottes? Und das leitet mich zu dem zweiten Punkt, Wege, wie der Heilige Geist führt. Ich habe an verschiedenen Schnittstellen meines Lebens in besonderer Weise die Führung Gottes gesucht und auch erfahren. Ich kann mich erinnern, als ich Jugendlicher war, bin ich mit Wiedenest auf einen Missionseinsatz gefahren nach Portugal, vielleicht sogar auch in einem Kleintransporter, der Bayreuther Kennzeichen trug. Und dort war ich mit der Gruppe, wir haben Gemeindebesuche gemacht, es war am Meer und ich bin eines Tages mit Jesus spazieren gegangen am Strand. War nur er und ich dabei und ich habe mit ihm über mein Leben geredet. Habe darüber geredet, Herr, wie wird es sein, wenn ich mal 35 bin? Das war gigantisch weit weg. Und hat mir überlegt, wie werde ich mit 35 die Person sein, die Gott in mir sieht, die ich mit 35 sein soll. Und wie komme ich dahin? Und habe gemerkt, als ich mich damit beschäftigte, dass ich nur dahin komme, wenn ich Schritt für Schritt mit ihm gehe. Und wenn ich Schritt für Schritt im Gehorsam nach seinem Willen frage und gehe, werde ich dann an dem Punkt sein, wo er mich hinhaben will. Und bei diesem Spaziergang habe ich zu Jesus gesagt, Herr, ich gebe dir mein Leben wie einen Blankoscheck. Trage du ein, was du aus meinem Leben machen möchtest. Und dann ging es um die Frage des beruflichen Werdegangs. Und ich hatte auf dem Herzen, die Bibel zu studieren und das weiterzugeben, was darin enthalten ist. Und ich betete und fragte den Herrn, wo soll ich das machen? Nun bin ich selber in Wiedenest aufgewachsen und da war es irgendwie vielleicht ein bisschen komisch zu sagen, da studiere ich auch, weil die ganzen Lehrer waren alle meine großen Onkels und denen habe ich Luft aus dem Reifen gelassen in meiner Sturm- und Drangzeit und so. Und ob das dann so gut war, da zu studieren. Und ich habe dem Herrn das vorgelegt und auch konkret um seine Führung gefragt, auch verschiedene Ausbildungsstätten im Blick gehabt und habe gemerkt, wie in der Gebetsbeschäftigung der Herr mir inneren Frieden und innere Gewissheit gab im Hinblick auf diese Frage. An anderer Stelle, wo es darum ging, dass ich berufen wurde als Jumi nach Wiedenest, war es ähnlich, dass ich sagte, kann das denn sein? Wollen die mich wirklich haben und willst du mich wirklich da haben? Oder ist es nur so naheliegend, ich komme von da und so und jetzt denken sie, naja, den könnten wir doch dafür nehmen. Und ich habe mir einen ganzen Tag der Stille genommen, habe einen Zettel genommen, habe aufgeschrieben, was spricht dafür, was spricht dagegen und das Ganze durchbetet und war mit dem Herrn im Gespräch darüber. Und in dieser Situation hat Gottes Geist zu mir gesprochen und hat Gewissheit gegeben in Bezug auf diese Fragestellung. In welcher Fragestellung, welchem Problem suchst du gerade Gottes Führung? Welches Thema liegt dir auf dem Herzen, wo du fragst, Herr, was ist dein Weg? Was ist dein Wille? Wie willst du mich führen? Was soll ich tun? Die Schrift sagt ja, als Zusage, dass Gott führen will. Psalm 32, Vers 8 sagt, ich will dich unterweisen. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Was für eine großartige Zusage. Und wir lesen in Römer 12, Vers 2, dass der Wille Gottes erkennbar ist. Dort lesen wir, dass wir verändert werden sollen durch Erneuerung durch Gottes Geist und in den Stand versetzt werden sollen, zu prüfen, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, das Vollkommene und das Gott Wohlgefällige. Und wir sollten fragen, gefällt das, was ich jetzt vorhabe, Gott wirklich gut? Oder gefällt es vielleicht nur mir selber? Gott führt im Rahmen seines Wortes. Und es ist wichtig, dass wir die Bibel lesen, dass wir ihm eine Chance geben, dass er durch Bibelworte zu uns spricht. Wir sollten, wenn es um Fragen der Führung geht, nicht nur auf unser Bauchgefühl vertrauen, denn das täuscht sich, manchmal gewaltig. Oder auf unser Empfinden und dann sagen, ich sollte das tun. Lass uns den Herrn fragen, Herr, hast du ein Wort für mich, was eine Grundlage ist für mein Handeln? Und Gott redet auch durch seinen Geist zu unseren Herzen. Er legte dem Nehemia aufs Herz, was er für Jerusalem tun sollte. Und da heraus konnte er feste Schritte tun. Gott führt auch durch den Rat derer, die für mich Verantwortung haben. Deswegen mache ich auch Mut, auch mit Fragestellungen, die schwierig sind, sich an die Ältesten zu wenden und zu sagen, ich habe hier eine Frage, die ich vor Gott ausbreite, könnt ihr mit mir beten? Mich würde auch interessieren, was hört ihr von Gott zu dieser Frage? Gott führt durch Umstände, die wir nicht selbst in der Hand haben, aber die insgesamt irgendwie ein bestimmtes Bild abzeichnen, an dem wir erkennen können, das ist der Weg und das ist die Richtung. Gott führt auch durch Informationen, die unser Herz berühren und uns nicht kalt lassen. Der dritte Punkt ist die Frage, welche Folgen hat es, wenn wir durch Gottes Geist geführt werden? Eine Folge ist, dass wir irgendwie geebnete Wege vorfinden. Geht hin, und es wird das und das und das geschehen, und genauso geschah es. bei den zwei Jüngern, die Jesus losschickte, den Ort zu finden, wo sie das Abendmahl feiern sollten. Und er sagt, da läuft ein Mann vor euch her, der hat einen Krug oben auf dem Kopf, folgt dem und er wird euch den Ort zeigen. Und sie gingen hin, da war der Mann mit dem Krug. Und sie folgten ihm und da war der Raum, geebnete Wege. Und wir finden geöffnete Türen vor. Der Paulus, der dieses Gesicht hatte, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und dann sprachen sie darüber und in dem Austausch schlossen sie, dass Gott uns gerufen hatte, jetzt das zu tun. Und sogleich segelten sie los. Geöffnete Türen. Allerdings, und das möchte ich auch deutlich sagen, will uns der Heilige Geist nicht dauernd nur punktuell in Einzelfragen irgendwelche Erleuchtungen geben. So nach dem Motto, wir sind im Allgemeinen eine Blackbox, keine Ahnung von nix, und plötzlich kommt Piel von oben so eine Erleuchtung, dann hat der Heilige Geist mal zu uns gesprochen und dann sind wir wieder Blackbox. Sondern sein Anliegen ist es, geistlich gereifte Persönlichkeiten aus uns zu machen, die ein Gespür dafür haben, was der Wille Gottes ist und auf welchem Weg wir gehen sollen. Davon spricht Hebräer 5, Vers 14, dass wir durch die Gewöhnung gereifte Persönlichkeiten sein sollen, die das Gute und das Böse unterscheiden sollen. Um geebnete Wege und geöffnete Türen zu erleben, ist eines wichtig, und das ist der vierte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, nämlich das tägliche Gebet um Führung. Das tägliche Gebet um Führung. So wie es jemand einmal betete, o Gott, du hast so viele Wege der Führung. Mein Problem ist nicht, dass du nicht redest, sondern dass ich nicht zuhöre. Hilf mir, mehr im Gebet zu sein. Hilf mir, sensibler und wacher zu werden und immer bereiter, deinen Willen zu tun. Das bitte ich in Christi Namen. Amen. Ich würde gerne fragen heute Morgen, ob du das zu deinem Gebet machen möchtest. Entspricht das dem, was tief in deinem Herzen ist? In welchem Punkt möchtest du ganz konkret Gottes Führung erfragen? Und ich möchte einladen zu einer Gebetsstille, dass wir jetzt eine Minute jeder für sich betet und dass jeder von uns diese Frage, die ihm gerade auf dem Herzen liegt, vor Gott ausbreitet.